Ja, wie nähere ich mich dem an? Ich habe tatsächlich angefangen, mich damit zu beschäftigen irgendwann mal. Ich bin über Erich Kästner darauf gestoßen und bin dann auf diese, ja, Fülle an Orten gestoßen, wo das überall Bücherverbrennungen gab. Und ich hatte in der Schule immer nur von diesen studentischen Bücherverbrennungen gelernt und wusste gar nicht, dass das wirklich über 100 Stück in Deutschland in dem Jahr gab. Ich habe dann angefangen, ja, mich damit detaillierter zu beschäftigen und habe dann gedacht, ja, ich will gerne irgendwas Fotografisches dazu machen. Und als es dann ein bisschen an die Frage ging, wie veröffentlicht man das dann, kam ich aber recht schnell auch weg von einfach nur eine Ausstellung zu machen oder ein Buch oder so und bin eben zu diesem Online-Atlas gekommen, um ja so ein umfassenderes Gedenk- und Informations- und Dokumentationsprojekt zu machen.
Ich habe jetzt hier diesen Atlas mal aufgerufen, verbrannte Orte. Den findet man übrigens online unter verbrannte-orte.de. Und da sehen wir jetzt hier diese Deutschlandkarte und eben Orte, die mit so bunten Pfeilen angezeigt werden. Und mir ist aufgefallen, die haben ja ganz unterschiedliche Farben. Kannst du dazu erläuternd was sagen, wie sich das aufteilt?
Ich berufe mich hauptsächlich auf so eine Forschungsarbeit vom Mosel-Mendelssohn-Zentrum an der Uni Potsdam, die ziemlich viel zu diesen Orten geforscht haben. Und die haben die Einteilung in drei Phasen vorgenommen. Und zwar in die nicht-studentischen Bücherverbrennungen vor dem 10. Mai, also vor dieser Aktion Wider den undeutschen Geist, was hauptsächlich so wilde Verbrennungen waren im Kontext von so einem Straßenterror durch die SS und SA, also viel nach Plünderungen und so, wo die in so ein Gewerkschaftshaus zum Beispiel rein sind, einfach alles auf die Straße und angezündet. Die zweite Phase sind eben diese studentischen Bücherverbrennungen im Rahmen dieser Aktion Wider den undeutschen Geist und danach dann eben ganz, ganz viel Verbrennung bis in Oktober 33 rein, die keine studentischen Bücherverbrennungen mehr waren, aber die davon, ja, wie sagt man, inspiriert worden sind. Also die sich das sozusagen zum Anlass genommen haben, im regionalen Kontext sowas auch zu machen.
Bei der sogenannten Aktion Wider den undeutschen Geist, welche Rolle haben die Universitäten genau dabei gespielt?
Also die Universitäten selber, das ist regional sehr, sehr unterschiedlich, aber die Studenten, die haben sozusagen eine tragende Rolle gespielt. Also es kam, die Idee für diese Aktion kam aus der deutschen Studentenschaft. Das war sozusagen damals so eine, ja, reichsweite Organisation, wo die Studentinnen irgendwie drin organisiert waren. Und die haben maßgeblich diese Aktion vorangetrieben. Ganz oft wird das Propagandaministerium um Goebbels da ja so mit in Verbindung gebracht. Die sind tatsächlich später auf diesen Zug mit aufgesprungen, aber so vorangetrieben, geplant und am Ende auch tatsächlich durchgeführt. Das waren wirklich die Studentenvereinigungen in den jeweiligen Hochschulstädten.
Du hattest eben schon mal darauf angedeutet, also diese ganzen Bücherverbrennungen, die es eben neben den studentisch initiierten Verbrennungen gab, die gab es ja eben vorher und nachher. In welchem Zusammenhang stehen die und von wem gingen diese dann eigentlich aus?
Also vorher tatsächlich ganz, ganz viel von der SA und von der SS. Das war wirklich, ja, eigentlich hauptsächlich im Rahmen von so Plünderungen oder von so, also gemeinsamen reichsweiten Aktionen gegen Gewerkschaften, wo die dann in Gewerkschaftshäuser, in sozialistische, kommunistische, jüdische Buchhandlungen rein sind, in Verlagshäuser rein sind und wo sie das dann sozusagen, was sie da rausgeholt haben und geplündert haben, meistens direkt vorm Haus, vorm Laden auf der Straße verbrannt haben, zum Teil dann auch noch irgendwo hingebracht. Aber da standen sozusagen die Bücherverbrennungen nicht ganz im Fokus, aber die sind tatsächlich sozusagen ein bisschen initiierend und ideengebend gewesen für die studentischen Verbrennungen, die dann folgten. Später nach diesen studentischen Verbrennungen war das tatsächlich so, dass es ganz, ganz unterschiedliche Akteure auch gab. Das ging von wieder SA und SS über die Hitlerjugend, über BDM. Dann gab es so einen nationalsozialistischen Kampfbund für deutsche Kultur. Die haben lokal relativ viel gemacht in unterschiedlichen Städten. Genau, ganz unterschiedliche Akteure, aber dann meist sehr, sehr groß inszeniert.
Auf den Listen der zu verbrennenden Werke standen über 140 Autoren. Was waren das denn alles für Schriften?
Also auf den Listen ganz bekannt natürlich Erich Kästner oder Remarque mit Im Westen nichts Neues. Zum Teil waren von Autoren alle Werke sozusagen auf diesen Listen zu finden. Zum Teil waren aber nur einzelne Werke zu finden. Erich Kästner durfte zum Beispiel seine Kinderbuchliteratur theoretisch noch weiter vertreiben. Das war natürlich, wenn man einmal sozusagen dieses Stigma gehabt hat, auch total schwierig. Dann natürlich diese ganzen sozialistischen und kommunistischen Sachen, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Stalin natürlich, die Werke von ihm, also so völlige Bandbreite, aber auch Sachen, da fällt mir jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber auch wirklich Sachen, wo man sich gefragt hat, warum sind die, also so ganz konservative Literatur, wo einfach irgendwas nicht ganz in das Weltbild gepasst hat.
Mit dem viel benutzten Zitat von Heinrich Heine bezieht man sich ja auf die Bücherverbrennung als ein Vorspiel der folgenden Verbrechen. Inwieweit passt denn diese Deutung?
Ja, das ist tatsächlich viel, viel diskutiert. Ich finde, also dieses Zitat ist ja aus einem Stück, was jetzt auch erstmal nicht so ein absolut total progressives Stück ist. Also deswegen gibt es auf jeden Fall auch immer wieder Leute, die sagen, dieses Zitat zu benutzen ist eigentlich nicht so gut. Ich finde tatsächlich, irgendwie passt dieses Zitat natürlich trotzdem, weil ich würde schon sagen, dass die Bücherverbrennung in ihrer Breite einfach so ein Ding waren, wo die versucht haben, eine Kultur und Weltanschauung zu verbrennen und zu vernichten. Und das haben sie später dann ja einfach mit der Vernichtung von Menschen fortgeführt. Ich finde trotzdem, man kann es natürlich nicht vergleichen, weil ein Buch zu verbrennen ist was ganz, ganz anderes als einen Menschen zu verbrennen. Insofern, das hat viele Facetten, diese Frage. Deswegen, ich finde, es passt. Ich finde, es sollte nicht als einziges immer verwendet werden. Also es gibt viele Gedenktafeln, wo nur dieses Zitat steht. Das finde ich dann manchmal ein bisschen wenig.
Findest du, dass das um weitere Zitate ergänzt werden sollte oder dass noch mehr Content dazu geschrieben werden sollte?
Na, beides vielleicht. Vielleicht einfach auch mal andere Zitate nutzen oder eben anderen Content da noch mit hinzufügen. Und es gibt doch einiges. Ich habe mich mittlerweile recht viel ja mit dem Thema beschäftigt. Es gibt einiges an Zitaten dazu und aus Berichten von Menschen, die das miterlebt haben oder die das auch später nochmal einordnen, die sich halt tatsächlich auf konkret die Zeit auch beziehen.
Du hast hier in Halle zu der hier stattgefundenen Bücherverbrennung am 12. Mai 1933 recherchiert. Was konntest du herausfinden über dieses Ereignis eben hier?
Mir fällt das immer schwer, so ganz viel in diese Thematiken einzustellen. Was in Halle auf jeden Fall waren die Nationalsozialisten relativ früh an der Universität vertreten und waren ziemlich früh, haben die knapp die Hälfte Posten im AStA, im damaligen AStA gestellt. Das war, glaube ich, schon, ich glaube, 29 schon war das soweit. Also die waren ziemlich früh an der Uni in Halle vertreten und insofern waren die hier sehr beflissen, damit diese Aktion durchzuführen, haben dann eben auf dem Universitätsplatz am 12. Mai einen Scheiterhaufen errichtet und unter diesen ganzen Feuersprüchen, die ja auch dann sozusagen damals reichsweit verbreitet wurden aus Berlin, haben da dann die Bücher ins Feuer geworfen.
Mit dem Online-Atlas gebt ihr als Initiative eine Plattform, auf der man sich informieren kann zu den Bücherverbrennungen in ganz Deutschland. Wie sollte denn deiner Meinung nach eine Auseinandersetzung mit der damals verbrannten Literatur heute aussehen?
Ich fände es schön, wenn zumindest alle Werke eigentlich wieder zu haben wären. Also es gibt tatsächlich Bücher oder es gibt tatsächlich Werke, die damals verbrannt worden sind, die danach einfach nie wieder aufgelegt worden sind. Es gibt so einen ganz kleinen Verlag aus Frankfurt, der dabei ist, so eine Edition von diesen Werken wieder rauszubringen, die nicht wieder aufgelegt wurden. Es gab verschiedene Bestrebungen in den letzten 40 Jahren von unterschiedlichen Verlagen, mal so eine komplette Bibliothek der verbrannten Bücher sozusagen wieder herauszubringen. Das wäre was total schön wäre. Der Georg Olms Verlag hat so kürzlich oder vor 10 Jahren ungefähr damit mal angefangen. Aber sowas scheitert natürlich immer an der Finanzierung. Und ich finde tatsächlich auch, weil es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, welche Werke genau verbrannt worden sind, weil diese angesprochene Liste, die bezieht sich tatsächlich auf die studentischen Verbrennungen und gerade das, was vorher und nachher alles so verbrannt worden ist, das ist total schwer sozusagen zu recherchieren. Und von daher sollten wir uns vielleicht nicht nur auf die Werke konzentrieren, sondern auch auf die, ja, auf den regionalen Kontext, was da so passiert ist und was das dann sozusagen gemacht hat. Weil es sind total viele Flugblätter auch verbrannt worden sind und das ist genauso eine Verbrennung von Kultur und von Meinung wie das Verbrennen von Büchern.
Studentische Akteure, aber auch viele Bibliotheken sind zu nennen als treibende Kräfte hinter dem Aussondern und Verbrennen von als undeutsch diffamierter Literatur. In welcher Rolle siehst du denn die heutigen Institutionen wie Unibibliotheken oder Gremien von Studierenden bei der Aufarbeitung?
Ich finde es ganz wichtig, dass tatsächlich einfach die eigene Geschichte aufgearbeitet wird, also dass die ganzen unterschiedlichen Institutionen und Gremien sich einfach damit beschäftigen, welche Rolle ihre Institution in dieser Geschichte gespielt hat. Das fände ich total nötig. Das machen tatsächlich aber auch viele. Es könnte in den Bibliotheken, könnte zum Beispiel einfach so eine Bibliothek der verbrannten Bücher eingerichtet werden, also ein Regal, wo diese Werke einfach wieder sozusagen sichtbar sind. Sowas fände ich schön. Mehr Gedenkinitiativen, die sich um Mahnmale vor Ort kümmern. Ich finde, man muss diese Plätze nicht komplett neu benennen oder nutzen oder sowas. Also ich finde das okay, wenn in Hamburg ist an einer Stelle jetzt ein Spielplatz. Ich finde das gut, ich finde das okay. Da ist aber direkt daneben auch ein Mahnmal und das finde ich tatsächlich wichtig.
Mit deinen Fotografien zeigst du ja die heutigen Orte und die sind unscheinbar in dem Aspekt auf jeden Fall, dass man nicht sieht, dass dort die Bücherverbrennungen stattgefunden haben. Es gibt oftmals keinen Hinweis auf das, was dort geschehen ist. Misstraut den Grünflächen, diesen Spruch gibt es in der Beschäftigung mit der NS-Zeit in Deutschland, denn zahlreiche Orte, beispielsweise ehemaliger Lager, wo Denunziationen und Gewaltakte stattgefunden haben, die sind selbstverständlicherweise nicht markiert als solche. Und dahingehend die Frage, was steckt denn hinter deinen Fotografien der heutigen Orte auch vielleicht für eine Reflexion über das Geschehene und den Ort und wie das gekoppelt ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich war für mich Anlass ja sozusagen, dass ich festgestellt habe, dass Orte, die für mich ganz, ganz alltäglich sind, dass da solche Sachen, also eben Bücherverbrennungen in Hamburg stattgefunden haben. Und das war für mich letztendlich Anlass. Und ich glaube, das ist was, was ich an so Erinnerungsprojekten auch tatsächlich total wichtig finde, dass wir uns genau diese Orte angucken, die in unserem Alltag einfach ja da sind und präsent sind und von denen wir geschichtlich zum Teil ganz, ganz wenig wissen. Und das ist so dieses Stolperstein-Projekt, macht ja letztendlich sowas. Und meine Idee war auch, einfach die Leute dazu anzuregen, drüber nachzudenken. Wenn sie um die Geschichte der Orte wissen, was heißt das für die? Betrachten sie die Orte dann anders? Sehen sie da was anderes hinter diesen Orten? Und das betrifft gar nicht unbedingt so eine Nutzung, wo ich sagen würde, das muss sich unbedingt ändern, weil ich finde das okay, wenn Orte auch anders genutzt werden. Aber wir müssen irgendwie dran denken, also wir müssen dran erinnern an das, was da passiert ist. Und das kann einhergehen miteinander, aber das darf halt nicht einfach vergessen werden.
Und wir müssen vielleicht auch von was wegkommen, würde ich sagen, was heißt, naja, wenn wir eine Gedenkstele, einen Gedenkstein oder ähnliches da haben, dann ist wohl was passiert. Und wenn der nicht dort ist, dann ja, ist das irgendwie ein unbefleckter Ort, oder? Also für mich schwingt da auch so ein bisschen quasi mit, wie gehen wir denn um mit unserer Erinnerungskultur, die sich oft mal so punktuell manifestiert?
Ja, auf jeden Fall. Also genau, ganz wichtig, einfach immer im Kopf zu behalten, nicht alles, was wir wissen, ist auch wirklich das, was passiert ist, sondern es gibt viel, viel mehr, was einfach passiert ist, von dem wir ja auch einfach nichts wissen oder wo es eben keine Erinnerungsorte für gibt und keine Mahnmale und sei es einfach Online-Gedenkorte. Also unser Atlas ist ja letztendlich irgendwie ein Online-Gedenkort auch, aber und es gibt ja ganz viele so Projekte, aber also diese Orte, da gibt es noch viel, viel, viel mehr, mit denen wir uns einfach entweder noch nicht beschäftigt haben oder beschäftigt haben, aber die nirgendwo ihren Platz gefunden haben in so einem Gedenken. Und genau, das ist, finde ich, wichtig.